Ihr hört Comic Review mit der Besprechung zu A Walk Through Hell Teil 2. Hallo und herzlich willkommen. Heißt dieser Untertitel?
Die Kathedrale.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Comic Review. Wöchentlich frisch im Podcast-Feed eures Vertrauens, der Quelle, die ihr so gerne habt, iTunes Co. und weiß der Teufel was, irgendwas auch auf Linux, keine Ahnung.
Bewerten.
Wen jetzt? Uns, ja sowieso.
Und wie gesagt, bei iTunes und so weiter.
Patreon unterstützen ohne Ende, die das noch gar nicht eingerichtet haben, bis wir täglich Comic Reviews rausbringen und davon leben können. Genau. A Walk Through Hell. Wir machen es uns ein bisschen schwer.
Als Weihnachten, ihr könnt auch mal ein bisschen in die Tasche greifen und uns mal wieder was Schönes schenken.
Genau. Die Wunschliste
ist lang. Ich habe schon reingeschrieben, dass dieses, wie heißt es nochmal, Shaolin Cowboy oder so.
Stimmt,
das gibt es nicht mehr richtig im Handel. Wenn das jemand für euch findet, ich würde mich freuen.
Oder bei sich im Comicschrank und ein bisschen Luft für die Frau sagt, du brauchst Luft im Comicschrank.
Gibt es bestimmt auch irgendwo bei, weiß nicht, bei. Auf Englisch oder bei Rebuy oder Amazon gebraucht oder was auch immer.
Bettelt doch nicht schon wieder. Das ist langsam peinlich hier.
Immer dieses. Das ist wirklich ein bisschen. Bettel. Vor allem, wir haben noch nicht mal die Leistung gebracht. Ich habe noch nicht mal hier meinen Comic vorgestellt und will aber schon die Almosen haben.
So ist er. Vor der Aufnahme die Kohle erst und dann sagen, jetzt mache ich mit. Das ist immer das Gleiche.
Ist witzig, weil wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, über so Comics, die vielleicht vom Inhalt gut sind und dann von Zeichnungen enttäuschen. Und da hatte ich irgendwie mich getraut, tatsächlich Why the Last Man mal in den Ring zu werfen, weil ich die Zeichnung nicht so toll fand. Und da ist mir direkt wieder eingefallen, dass ja das Comic, was ich heute vorstelle, Walk Through Hell Teil 2, die Kathedrale, das ist ja von diesen Goran Suchuka wahrscheinlich ausgesprochen. Ne? Das ist ja der Zeichner von Why the Last Man. Ja, hier auch die Zeichnung voll okay und so. Wahrscheinlich auch ein bisschen besser als Why the Last Man. Aber ja, bin immer noch nicht so der größte Fan von dem Zeichner. Aber
Wobei der, glaube ich, nicht die ganze Zeit damit gemacht hat. Da war da auch diese, wie hieß sie, Pia Guerra oder so. Ich weiß nicht, inwiefern, also wie die Aufteilung war.
Die hat doch nur die Cover gemacht, oder?
Hat die nur die Cover gemacht? Nee, die Cover hat noch jemand anders gemacht.
Ist Quatsch.
Boah.
Ja, stimmt, kann sein.
Ich weiß, was du meinst. Ich kenne ihn ja, diesen Goran. Suchuka. Ist immer echt, wenn man, wie gesagt, diesen Sprachraum nicht so verhaftet ist, dann ist das manchmal ein wenig problematisch. Also, ich habe den eher bei Saucer Country und Ghosted kennengelernt. Saucer Country war, glaube ich, so, das war diese fliegende Untertasse mäßig, aber das war, glaube ich, nie beendet worden, so richtig, hundertprozentig. Okay. Aber Ghosted ist diese Horrorgeschichte, wo ich dann den Artstil von ihm tatsächlich, habe ich schon mehrere besprochen, sehr, sehr geliebt habe und auch die Geschichte als solches. Aber er ist schon sehr markant, der Stil. So, ich habe schon wieder abgeschweift, bist dran. Ist ja dein Ding.
Ja, und zwar, genau, ich hatte den ersten Teil schon mal vorgestellt und es ist ja so ein bisschen schwierig, immer über den zweiten Teil zu sprechen. Ich wollte dem trotzdem nochmal so ein bisschen das nochmal in euer Gedächtnis zurückrufen. Und vielleicht fange ich einfach erstmal an, dass ich nochmal ein bisschen die Story von Teil 1 ganz, ganz schnell sozusagen runterreiße und dann gar nicht so viel auf den zweiten Teil nur, also so, wie soll ich sagen, ohne zu spoilern halt sozusagen. Also das war halt so, dass im ersten Teil sind zwei Polizisten in so einer Lagerhalle verschwunden. Und da ist dann so eine Art SWAT-Team oder so reingegangen. Und das kam dann gleich nach ein paar Minuten völlig eingeschüchtert wieder nach draußen. Und dann kommen halt unsere beiden Helden, also auch zwei Polizisten, so Agenten oder also so Sondereinheit oder sowas, ein Mann und eine Frau, die kommen dann sozusagen da an und gehen auch rein. Und während sie reingehen, also wirklich innerhalb die ersten Schritte reingegangen sind, sieht man dann die draußen, diese Typen, das SWAT-Team, was da vorher drin war, die sich gegenseitig die Pistolen an den Kopf halten und irgendwie so völlig verzweifelt und traurig oder irgendwie, weiß ich auch nicht, also die haben anscheinend irgendwas gesehen, was sie nicht aushalten können und die nehmen sich sozusagen kollektiv all das Leben. Und ja, also das ist so krass gewesen, dieser Horror, der hier aufgebaut wird. Und ja, also was kann wirklich so schlimm sein, dass keiner von ihnen mehr weiterleben wollte? Und da wird sozusagen so eine Stimmung aufgebaut und auch so ein Bild gemalt, was dann ganz natürlich sehr, sehr schwer ist, dann sozusagen, also jeder hat ja vielleicht eine andere Vorstellung von dem, was er richtig schlimm findet und so. Und deswegen ist sowas immer ganz, ganz schwer, finde ich, so umzusetzen, dass man dann da am Ende befriedigt aus dem Comic rausgeht. Also genau, da sind jedenfalls schon einige Sachen, die da drin passieren. Also es geht dann los, dass diese beiden Polizisten, also unsere Helden, dann die erwachen, in Anführungsstrichen muss man sagen, dann halt in dieser Lagerhalle nach einer Weile und haben dann aber keinen Puls mehr und auch keinen Herzschlag. Und die finden dann da drin, also verstehen das alles nicht so richtig, können sich nicht erinnern, was in den letzten Minuten passiert ist oder Stunden oder Tagen, die wissen ja nicht, wie lange sie da sind. Und sie finden dann auch zum Beispiel einen dieser vermissten Polizisten, der da so hockt und sich wieder, also immer wieder in den Kopf schießt und eigentlich schon lange tot ist und irgendwie halt doch nicht und anscheinend auch unendlich Munition hat. Also man sieht, das ist so eine Pistole, eine ganz normale, aber da liegen schon hunderte von Patronen. Und ja, also ich fand, das war einfach so ein cooler, starker Auftritt mit einer echt krassen Atmosphäre. Und ja, irgendwie, also da gibt es auch noch andere Sachen. Also zum Beispiel spielt da auch irgendwie noch so ein Pädophiler irgendwie eine Rolle. Ein Kind wird ermordet, also alles schon sehr krasse Themen. Aber halt super spannend inszeniert und mit coolen Rückblicken, indem man auch irgendwie diese Charaktere kennenlernt besser und die werden dadurch auch, also es wird dadurch wirklich auch das ganze Comic dadurch aufgewertet und diese Charaktere auch, weil das halt nicht so eine Standarddialoge sind, die halt irgendwie nur die Story vorantreiben sollen, sondern irgendwie so gesellschaftlich relevante Themen da auch angesprochen werden, aktuelle Themen, irgendwie, was ich ganz cool fand, hatte ich damals genannt, so eine, auch so ein bisschen Social-Media-Kritik und es hatte mir einfach wirklich gut gefallen. Und ja, vielleicht nochmal jetzt, also jetzt kommt man zum zweiten Teil sozusagen. Das ist, wie ich finde, halt wirklich eine coole Fortsetzung des ersten Teils. Ist aber so, wie ich schon gerade angedeutet habe, natürlich, dass so eine Mystery-Geschichte, so eine Horror-Geschichte, dass die Auflösung dort oft nicht so spannend ist wie das eigentliche Rätsel. Ich denke hier zum Beispiel an Lost, so, ich meine, viele, du hast ja so sozusagen deine Podcast-Karriere angefangen und da war es ja, also das waren ja die Meister sozusagen, das neue Fragen aufwerfen und man hat immer nur gedacht, scheiße, was kann das sein, was ist das für ein Bunker, was ist das für eine Nummer, die der eintippt, was, das ist die gleiche Nummer, mit der er im Lotto gewinnt und irgendwie, ja, das war so cool alles, wirklich, also so ein Gefühl werde ich vielleicht nie wieder haben, dieses mit den Leuten wirklich am nächsten Tag im Office da drüber quatschen, so, ey, krass, was kann das sein und dann irgendwie am Ende so, das soll es jetzt gewesen sein, also manchmal ist es halt wirklich fast besser, nicht alles zu erklären und vielleicht einfach ein paar Rätsel offen zu lassen und da fällt mir zum Beispiel sowas ein wie Friedhof der Kuscheltiere, musste ich irgendwie komischerweise dran denken, dass da, ja, keine Ahnung, da wird halt einfach nur gesagt, ja, das Gebäude ist auf dem Indianerfriedhof errichtet und fertig. So, ich glaube, so war das. Also so auch ein bisschen billig, eigentlich ein bisschen 80er-mäßig oder so. Aber stell dir vor, man hätte jetzt am Ende noch erklärt, welche Energien da irgendwie zusammenwirken oder was, also keine Ahnung und
macht's
was
da genau passiert. Macht dann unglaubwürdig sowas, ne? So ein Handlungsstrang.
Ja, es wäre jedenfalls nicht besser geworden. Und da muss ich, also eine Sache zum Beispiel eine Filmreihe, die wirklich durch diese Erklärung echt vieles kaputt gemacht hat, ist halt Star Wars tatsächlich. Die haben ja dann irgendwie bei Episode 1 angefangen zu erklären, woher die Macht kommt. Das will kein Mensch wissen. Das ist einfach, also weiß nicht, warum kannst du, keine Ahnung, irgendwie, warum kannst du mit den Augen sehen oder so? Ist halt so, weißt du, das musst du jetzt nicht erklären und genauso war es halt irgendwie mit der Macht. Und da gibt's aber natürlich, also da gab es tatsächlich auch einen Grund, das habe ich mal gehört, vielleicht ist es auch Quatsch, aber für mich klang das sehr plausibel, weil, also, George Lucas ist ja kein blöder Typ so. Und ich habe gehört, dass in den USA das so krass abging, dass das halt irgendwie, also eigentlich schon so als Religion mehr oder weniger anerkannt war, Jedi. Und dass er das halt so ätzend fand, dass das halt Leute gab, die da halt voll, also wie gesagt, dieses tatsächlich dann nicht mehr als Film gesehen haben, sondern als wie so eine Religion halt irgendwie. Und dass er dann einfach das erklären wollte, damit es halt wirklich jetzt nichts mit irgendwelchen Göttern oder Religionen oder was auch immer zu tun hat. Also nichts Anbetungswürdiges oder so. Das fand ich ganz, ja, fand ich irgendwie ganz einleuchtend. Keine Ahnung, ob es wirklich stimmt. So heutzutage, ja, eigentlich müsste man wahrscheinlich das nur mal kurz einmal eintippen und man würde sehen, ob es stimmt. Scheiße. Aber ich glaube, ich habe das auch wirklich mal gesehen, dass irgendwo mal so eine Umfrage war und da konntest du halt auch eine eigene Religion sonst eintragen und dann, ich meine, es sind bestimmt auch ganz viele, die das so als Gag machen, das ist ja witzig, wenn du halt unreligiös bist vielleicht, dann sagst du halt, ja, Star Wars oder die Macht oder was auch immer, ne? Naja, jedenfalls, jetzt bin ich ganz schön weit abgekommen. Also jedenfalls finde ich eigentlich auch nicht so toll. Also auch keine Lösung ist es eigentlich, wenn du nur Rätsel auftust und gar keine Lösung bietest. Das ist natürlich auch enttäuschend. Aber ja, zum Beispiel, was ja gute Auflösungen, also es gibt ja auch gute Auflösungen in Filmen. Also zum Beispiel wird es wahrscheinlich jeder dem zustimmen, dass The Sixth Sense zum Beispiel, das war ja so ein typisches, so krass. Und dann guckt man den Film nochmal und merkt dann erst, dass das alles stimmt. Oder ich finde zum Beispiel, bin ein riesen Fight Club-Fan, da hat es ja auch super funktioniert, finde ich. Und ich glaube, Cabin in the Woods war auch ganz cool,
Ja, stimmt.
dieser
Es gibt halt bestimmte
Horrorfilm.
Filme, die du, auch wenn du es, ich weiß, na gut, bei The Sixth Sense wusste ich es vorher nicht. Also du guckst das halt, wenn du das gespoilert bekommst, diesen Schlüsselmoment am Ende,
Ja.
dann versaut es den Film zwar zum Teil, also für das erste Mal visuell wahrnehmen,
Wäre schade jedenfalls,
ne?
ja.
Auf der anderen Seite hast du trotzdem, auch wenn du es einmal geguckt hast und dann weißt und dann nochmal guckst, dann siehst du halt, dass manche zwar relativ, oder dem Film halt relativ normal agieren, aber dass dann doch so eine Metaebene mit dabei ist, die dann eine andere Sichtweise offenbart.
Genau, du kannst auf andere Sachen achten und merkst richtig, okay, die haben wirklich darauf geachtet, dass kein anderer dann mit im Raum ist und dass das irgendwie, dass es wirklich funktioniert, so. Ja, genau. Also,
Aber
jetzt aber irgendwie, jetzt, wie
noch mal
gesagt,
ganz kurz den
ja,
Bogen zurück, was ich toll finde, und
zum
deswegen
Comic.
mag ich das Artwork von Goran Suszczuka. Suslip, am Ende kriegen wir es noch fließend über die Lippen. Suszczuka. Mag ich das, wenn du dir das Cover anguckst, das sieht so toll aus. Es hat so einen Touch von so einem
Ja.
Escher-Bild. Ich sag mal, das ist Notre Dame oder irgend sowas, wo du von oben herunter schaust, quasi die Gargoyles, wie heißen die Wasserspeier, die da oben drin sind, quasi denen auf den Kopf guckst, dann die Perspektive quasi so nach unten gekippt wird, während du am Ende ganz unten wieder den Passanten, die quasi, ich sag mal, Notre
Die
Dame
beiden
betreten
Hellen,
wollen,
die
von
beiden
oben
Polizisten,
wieder,
ja.
naja, so halb frontal, aber von oben mehr wieder be betrachtet. Und das ist cool gemacht. Also das finde ich
Sieht
immer
wirklich
so
cool aus.
beeindruckend, was dann auch so für Brainpower, da gut, es ist mehrere Ebenen zusammengesetzt, aber irgendwie dahinter steckt, dass das auch fließend aussieht. Ne? Du guckst halt von oben, hast dann das Gefühl, dass du lange, quasi so eine lange Sichtlinie nach unten geführt wirst. Also hast das tatsächlich das Gefühl von Höhe nach Herabschauen auf die Passanten. Das ist genial gemacht. Und auch, man sieht bei leider diesmal bei CrossCode nur, glaube ich, ein, zwei, drei, vier Seiten, nicht ganz so viel. Auch da hast du diesen gleichen Moment, den du am Anfang verspürst. Du schaust halt in so einen langen Lagerhausgang hinein, hast du so Schwärze und die Figuren, die du, ich glaube, aus dem ersten Teil kennst, kommen dann quasi so auf dich zu und du bist wieder in dieser Geschichte mit drin.
Ja,
Und
das ist also du, ganz viel beim Comiczeichnen ist ja auch, also das war jetzt vielleicht alles auch ein bisschen hart mit dem, also wie soll ich sagen, also der weiß ganz genau, was er macht und mindestens 50% eines Comiczeichners macht ja auch aus, dass du Geschichten erzählen kannst, also dass du weißt, wie du durch eine Geschichte führst und in diese Atmosphäre dich eintauchen lässt. Und ich meine, sowas wie Why the Last Man, deswegen, ja, war das halt wirklich auch ein bisschen gemein. Das ist auch deswegen so gut, weil es sich gut liest und anguckt und das Text und Bild gut zusammenpasst und du in diese Story reingesogen wirst. Insofern, genau, der kann schon was. Also das war jetzt wirklich, ich würde es am liebsten das noch zu dem letzten Podcast noch, gut, dass du es nochmal angesprochen hast, würde man am liebsten noch dazufügen, weil das wirklich Quatsch ist. Dass, also es gibt Leute, die können ganz, ganz toll, weiß nicht, alles schraffieren und kolorieren und sonst was, aber du raffst dann nichts. Du weißt nicht, was will der mir jetzt gerade, ey, ich erkenne hier nichts oder
ist dann so kühl, steril, ne, manchmal so das
ja,
Bild.
oder man erkennt es einfach, man wird nicht, weißt du, dann macht der Fokus liegt dann viel zu sehr auf irgendeiner Sache, die gerade gar nicht wichtig ist und du bist halt dadurch nicht so richtig drin dann, ne? Das ist so wie vielleicht das Pendant zu irgendwie so Autoren, die manchmal so total verschachtelte Sätze haben, wo du vielleicht dann theoretisch sagen würdest, ey, handwerklich total toll, so lyrisch, aber du kapierst das Buch nicht mehr oder du
Du liest
versinkst nicht in
dreimal
der
die Seite und
Geschichte.
hast trotzdem die Hälfte nur verstanden.
Genau. Und das ist eigentlich, bin ich ja auch also bei Büchern auf jeden Fall bin ich Fan von einfacher Sprache und komplizierten Inhalt sozusagen. Also, oder was heißt kompliziert, aber halt coolen Inhalt so und nicht irgendwie total verschwollener Sprache und damit irgendwie was kompensieren oder so, worauf es gar nicht ankommt. Also, du musst ja, also man will ja versinken sozusagen, ne? Also, dann lese ich sonst ein Lyrikband oder halt irgendwie, weiß ich nicht,
Liest du
Gedichte oder
Lyrik?
sowas. Ja, sehr, sehr viel. Nein, nein,
Um
eher nicht.
einschlafen.
Genau. Okay, jetzt sind wir wirklich wahnsinnig weit abgedriftet, aber ist ja auch nicht so schlimm. Irgendwas, was war das letzte, was ich gesagt habe? Indianer, Friedhof, Cabin in the Woods. Naja, egal. Also jedenfalls, das soll jetzt euch sozusagen keine Angst machen. Hier ist es wirklich nicht so schlimm wie bei Lost oder so. Und eigentlich ist es sogar ziemlich cool, auch die Auflösung. Man muss sich nur darauf gefasst machen, dass die Geschichte eine etwas andere Dynamik bekommt, auch als in Band 1, finde ich. Also es gibt viele Erklärungen, politische und philosophische Dialoge, was eigentlich auch ja cool ist, also auch wie im letzten Teil, aber halt sozusagen auch mit dem, so ein bisschen wie mit dem Feind, und hier wird sogar buchstäblich dann über Gott und die Welt gesprochen. Also, ja, will ich jetzt nicht so weit drauf eingehen, aber es ist halt, ja, dem Bösen, dem man begegnet sozusagen, dem...
Aber nochmal ganz kurz, wie stark ist der erste Teil mit dem zweiten Teil verwoben, oder kann beides als Standalone quasi gelesen werden, oder ist das schon...
Nee, das ist eigentlich so, die Typen, die da reingehen, sind sie jetzt tot oder nicht, warum schlägt das Herz nicht, die sind eigentlich die ganze Zeit dann in dieser Lagerhalle, da passieren aber Sachen, die eigentlich gar nicht passieren könnten, und du willst einfach wissen, ey, was hat das jetzt miteinander zu tun, dann gibt's halt noch diese pädophilen Geschichte, wo du nicht genau weißt, oder da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, dass jemand den dann umgebracht hat, weil er nicht zufrieden war mit der Polizeiarbeit und so weiter und dadurch vielleicht auch ja, selber ein bisschen in den Abgrund gefallen ist oder wie auch immer. Und es ist halt so, ja, ich meine, hier gibt's halt wirklich echt interessante Aussagen, über die man auch wirklich nachdenken kann. Und klar, das ist immerhin halt ein Comic von Garth Ennis, ne? Das da dürfen wir hier nicht vergessen. Jetzt haben wir nur über den Zeichner gesprochen, aber das sind also die, da ist schon cooler Inhalt, und ich finde es auch richtig cool, dass so viele, also wieder so viele zeitrelevante und aktuelle Themen behandelt werden. Also hier wird zum Beispiel jetzt wieder diese LGBT, glaube ich, ja, Bewegung. Also ich glaube, ich hatte alle Buchstaben drin. Diese Bewegung wird angesprochen, auch dieses Black Lives Matter zum Beispiel. Ich hatte irgendwie gestaunt, weil ich dachte, das wäre total aktuell, aber das ist anscheinend auch schon wieder eine Weile her, dass dieser eine Typ von dem Polizisten da getötet wurde. Ich dachte, da ging es doch erst los, glaube ich, mit Black Lives Matter.
Ja, ne? Aber ich denke mal, das ist schon vorher auch schon was gewesen, immer mal. Nur nicht so medienpräsent.
Ja, wahrscheinlich, genau. Aber die Zeit jetzt auch gerade wahrscheinlich durch Corona und so, vergeht die Zeit irgendwie fast noch schneller. Also Trump ist ja auch in den Heften halt der Präsident der USA irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob der Name wirklich genannt wird, aber also merkt man schon auf jeden Fall. Und also mir macht es einfach Spaß, diesen Unterhaltungen der Charaktere zu folgen und mir dazu auch teilweise eigene Gedanken zu machen. Also gerade diese Episoden mit Gott und so, da habe ich auch manchmal nochmal kurz drüber nachgedacht. Irgendwie, das, ja, also wie gesagt, müsst ihr wahrscheinlich einfach mal selber lesen.
Aber das kommt bei Garth Ennis ja auch immer. Also er hat immer so irgendwie gefühlt zwei polarisierende Themenkreise. Einmal so Religion und einmal dann aber auch so, ja, so Kriegs... Ich habe den ja... Ich glaube, Preacher und dann War Stories oder irgend sowas.
Ich habe Preacher nie gelesen, ey.
Also, das ist halt auch eine Abrechnung, also so eine Satire mit, ja, in dem Fall dem Christentum wahrscheinlich, und aber auch anderen Religionen wahrscheinlich. Aber trotzdem auf eine humoristisch witzige Art und Weise. Sehr düster, brutal, aber das, also lohnt. Ich glaube, Preacher kannst du heute auch immer noch gut lesen. Macht immer noch,
ja,
Spaß.
Und ich das ist ja vielleicht auch mal einfach ein, zwei
zehn Teile Jahre alt.
Das hat damals so mal. Ein Kumpel aus meinem Studium hat das damals mal gelesen, als es wahrscheinlich gerade neu war. Und ich wollte es damals dann schon lesen, aber das, ich glaube, es war auch so, dass die Zeichnung mich auch nicht so richtig umgehauen hat.
Die sind auch tatsächlich, die sind so ein bisschen, naja, wohl, sind so Richtung, manchmal so Sandman-Flair. Also diese Zeit so geinkt viel, sehr, ja, ruppig vielleicht. Das muss man halt auch mögen. Das ist nicht schlecht. Also das Artwork ist mir zumindest nicht negativ aufgefallen. Ja, ich überlege gerade,
wann ist das? Ja, ich, aber zu dem Zeitpunkt war ich wirklich noch so, da habe ich wirklich geguckt, so, ah, cool, wer hat den neuen, der neue Spider-Man, der sieht ja abgefahren aus, ja, oder ging es mir gar nicht um die, da habe ich die meisten gar nicht, also, nee, ich meine jetzt gar nicht, dass, ich kann mich erinnern, da hat Marvel und so, haben dann wirklich so richtig originelle Leute manchmal, wo Spider-Man dann auf einmal völlig anders aussah, also da hatte ich habe da auch nicht wirklich mehr Superhelden gelesen oder so, ja, sondern einfach, ich habe halt immer geguckt, wer sind gerade die krassesten Zeichner oder die, so neue, so inspirierende irgendwie Stile oder sowas, und habe mich da echt für, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich habe mich für Stories nicht interessiert, aber das, da war mir die Zeichnung
noch visuelle viel wahrscheinlich noch mehr im Vordergrund. Also wie gesagt, aber das Visuelle bei Preacher ist ja auch von Steve Dillon, und wie gesagt, das sind, ja. Was habe ich gesagt? Also es kam, glaube ich, nur Ende der, also Anfang der 2000er raus. Also wie gesagt, es ist auch schon 20 Jahre alt, was liest sich halt noch, oder? Es ist ein ja, super solides Buch, Und das sagt schon auch über einen Comic was aus. Weil ich bin mir nicht sicher, also ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber ich glaube, so bei vielen Mainstream-Superhelden, Comic-Strängen, DC oder Marvel, ich weiß nicht, ob die aus dem Zeitkontext heraus dann manchmal immer auch noch so super funktionieren, weil da wird ja auch viel politisiert irgendwie, aber halt nicht auf einer Meta-Ebene, sondern eher so direkt aktuell gefühlt, ne? Oder halt platte, einfache Story.
Ja, so wie so eine, weiß nicht, so eine Lindenstraßen-Folge oder so, ne, wo du dann irgendwie...
Jetzt haben wir uns sämtliche Hörer verkrault, die Marvel und DC mögen. Jetzt haben wir Marvel und DC mit Lindenstraße in einen Topf geworfen, nun sind wir.
Das ist ja wirklich ein krasser Vergleich, das fällt mir auch gerade auf. Nee, aber ich meine, weil das dieses so Zeitaktuelle, weil du das gerade gesagt hast, ich weiß noch, also ich habe Lindenstraße nie geguckt, aber ich kann mich daran erinnern, dass dann immer so an dem Wahlabend oder so kam dann auch eine Folge Lindenstraße und dann war da auch gerade Wahlabend.
Ja, da wurden die Wahlergebnisse sogar, glaube ich, in echt, nicht Echtzeit, aber zumindest relativ kurzfristig reingeschnitten oder sowas.
Genau, und so ein bisschen ist es da ja auch manchmal, also kann ich, ja. Aber, also keine Ahnung, da gibt es halt auch wirklich, es gibt einfach so krasse Unterschiede bei den Superhelden. Ich stelle ja auch nicht umsonst immer wieder mal welche vor, weil da wirklich auch gerade mit diesen jetzt zum Beispiel DC Black Label und so weiter und diese ganzen One-Shots und so weiter, da kommen ja oft auch interessante Sachen, die halt länger Relevanz haben. Also nicht umsonst sind ja manche der coolsten Comics oder der, also ich meine sowas wie Watchmen, weißt du, ist ein Superhelden-Comic oder The Dark Knight und so weiter, ne? Oder The Killing Joke und so, ne? Das ist also, ja, wie auch immer. Alles DC, oder? Glaube ich. Oder ist Watchmen auch DC?
Da frag mich nicht immer. Ich glaube ja, DC, das müsste, Zimmer sicherer sein.
Das sind schon diese zeitlosen Klassiker, muss ich mal fast überlegen, ob es da so viele von Marvel gibt. Na, wie auch immer. Also wie gesagt, es hat mir richtig Spaß gemacht. Was ich einen großen Fehler hier fand, ich will jetzt, ja, es ist immer so viel Kritik, aber das hier wird dann zum Ende hin tatsächlich das Böse visualisiert und nimmt dem Ganzen dann eher den Schrecken. Ich weiß nicht, ob du den alten S-Film kennst.
Ja.
Da war das, wurde das auch so gemacht. Das war auch so, du ganze Zeit hattest diesen Clown, so ein bisschen halt so Meta, also so echt krass, irgendwie so einen grinsenden Clownstyp, wo du da selber viel reininterpretieren kannst und oft halt auch gar nichts. Also und in dem Buch ist ja auch so, dass halt eigentlich jeder das sieht, was er am meisten fürchtet. Und am Ende des Films war es dann so, dann war es so eine riesengroße Spinne und man hat sich nur so gedacht, so, oh, gähn, so. Vorher war der Film halt super spannend und gruselig. Und so ähnlich ist das hier eigentlich auch. Und das ist jetzt, ich weiß nicht, ist eigentlich, finde ich, kein Spoiler, weil das auch wirklich so ein bisschen unerheblich ist. Spielt nicht so eine große Rolle. Jedenfalls, ich mag diesen Abschlussband auf jeden Fall, fand den ersten aber definitiv noch stärker.
Weil er also in dem Moment origineller war, war er neu oder weil die Geschichte einfach stärker war?
Ja, aus den ganzen, ich habe bisher jetzt echt lang genug sozusagen ausgeführt, dass ich halt eigentlich diese Rätsel dann doch spannender
finde. Also diese Auflösung.
Ich fand diese Bilder einfach, die gehen mir halt auch wirklich nicht aus dem Kopf. Die würden vielleicht so, das ist wirklich, also es ist nicht so einfach Horror zu erzeugen mit einem Comic. Da fehlt die Musik, da fehlen irgendwie die Schreckmomente oder so. Aber dieses so, boah, du gehst in diese dunkle Halle, wachst auf, hast keinen Herzschlag und da sitzt so ein Typ, der sich einen um die andere Kugel durch den Kopf jagt und irgendwie trotzdem noch irgendwie lebt und so. Das war so, so gruselig, wirklich, so seltsam. Und dann diese Typen, die sich halt, die irgendwas Schlimmes gesehen haben, sich selber umbringen. Also so eine gruseligen, echt so eine ekligen, schlimmen, verstörenden Themen. Das hat mir einfach, ja, gefallen. Das hört sich jetzt auch irgendwie fast pervers an. Aber, das war wirklich, hat seinesgleichen sozusagen im Horrorgenre gesucht, meiner Meinung nach. Und das ist trotzdem cool. Ich gebe aber hier den klassischen Querdaumen und sag nochmal dazu, dass Querdaumen bedeutet, es ist ein gutes Comic, halt nicht sehr gut und für meinen Geschmack, aber schon ein gutes Comic. Und ich hätte es jetzt nicht vorgestellt, wenn ich es nicht irgendwie wirklich lesenswert finden würde, gerade Teil 1. Also.
Klingt spannend. Also wie gesagt, ich finde das Artwork super, ich werde nochmal reinlesen. Ich werde mal für den nächsten Podcast mit etwas wenig, also ein weiter aus dem Fenster hängen, weil wir jetzt schon so ein paar Namen also von Comicgrößen hatten. Ein paar modernere Comicgrößen sind unter anderem Scott Snyder, American Vampire oder Charles Soule, der mit Swamp Thing, also für mich ein paar tolle Sachen gemacht hat, aber auch noch ein paar andere nebensächliche.
Und also die Scott Snyder ist nicht lange her, da habe ich da was vorgestellt von ihm. Ne?
Genau, und die beiden haben sich aber zusammengetan und haben jetzt ein... Jetzt,
warte mal, wer war der zweite nochmal?
Scott Snyder und Charles Soule. Die haben sich zusammengetan und haben auch was rausgebracht bei Image. Könnt ihr ja googeln, kriegt da raus. Und okay. Werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal.
Image, ey, stimmt, lange nicht mehr, ne?
Werde ich beim nächsten Mal diesmal besprechen. Und ich habe, wie gesagt, angefangen zu lesen und die Prämisse Heft 1 gefiel mir extrem gut, weil hat einen besonderen Twist. So klein als kleines, ja, könnt ihr mal, entweder schafft das, vielleicht gibt es auch, ich weiß gar nicht, ob es da damals auch eine kostenlose erste Ausgabe gab, weil ich glaube, das erste Heft hat, glaube ich, so ein bisschen Oversize.
Okay.
Egal.
Ja, Walkthrough Hell war übrigens Aftershock, beziehungsweise ich habe die Version von Crosscut gelesen, die wieder wirklich sehr cool war mit halt Hardcover und schön gestaltet. Aber sonst ansonsten keine großen Extras, aber also wie immer die gewohnt gute Qualität von Crosscut.
Aus dem Hause Crosscut. In diesem
und
Sinne.
Ich kann ja auch ein bisschen spoilern. Ich habe dieses nächste Mal auch erst von so einem modernen Klassiker sozusagen, ein von Jeff Lemire. Oder Lemire, ich weiß jetzt immer noch nicht so ganz genau. Lemire. Von dem stelle ich was Neues vor.
Hm. Moderner Klassiker, ein Oxymoron, gegoogelt, ob es richtig ist, war glaube ich ein Oxymoron. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt dran oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ohren platzen.
Hallo und schön, dass du noch dran bist zur 23. Folge von Why Not, also 23. Heftausgabe mit einem grandiosen Cover von Massimo Carnevale, das dann auch, wenn ich mich recht entsinne, auf dem Deluxe Groß Hardcover Omnibus ersten Ausgabe mit drauf war. Dort drauf zu sehen ist natürlich Jorek. Ampersand darf nicht fehlen und er schaut, im Hintergrund sind Kreuze, also Totenkreuze, man sieht Gräber, die dort sind. Der hat eine Waffe in der Hand und er schaut durch einen Wishbone. Nee, also es ist ja kein Wishbone, das ist also ein Y-förmigen Baum, wo man ahnen kann. Also er befindet sich irgendwie im Fadenkreuz, könnte man fast sagen. Denn das wirkt so ein bisschen wie eine, wie heißt das Ding, Zwille? Ich kenne mich ja nicht so aus. Also dieses Ding, zwei zum Ziehen. Und ja, man weiß nicht so richtig, außer dass der Ampersand irgendwie wütend in ja, irgendwie in die Ferne schaut und Jorek den Leser mehr oder weniger ernsthaft anschaut. Wobei man Jorek in dem Fall überhaupt nicht mehr erkennt. Also da, wenn man nicht wüsste, okay, why the last man, das ist Jorek, wüsste ich auch nicht. Könnte auch ganz jemand anders sein. Insgesamt geht dieser, das ist ja der dritte, das dritte Heft eines Handlungszykluses, der dann beendet ist. Damit ist dann quasi auch das nächste Trade Paperback abgeschlossen und wir kommen zu einem neuen Bogen. Endet dort, wo wir beim letzten Mal schon die Schüsse in der Ferne gehört haben und diesmal ist eben die andere Seite zu sehen und wir sehen, wie der Grease Monkey, um es mal so auszudrücken, eben die Tochter der Separatistin, Milizchefin da zur Rede stellt und die mehr oder weniger gleich erschossen wird, also nicht die Miliz, also die Tochter, sondern eben die nette Dame, die so ein wenig an ja, Akte Jane oder wen auch immer erinnert. Genau, und Ampersand kriegt, also schreit im Hintergrund und dann wird halt das junge Mädel aufmerksam und es kommt zu einem einer Gegenüberstellung und Jorik muss sich quasi in dieser Gefahr stellen und dann schneiden wir zurück in das Camp der Miliz, dort ist die Chefin natürlich am Verhören und man sieht, dass Agent 355 mächtig einstecken musste und man versucht jetzt mit allen Mitteln da ranzukommen und sie behauptet eben weiterhin, ja, dass sie halt eine Ärztin ist und dann stellt, weil die Chefin halt einmal Krankenschwester war, sie quasi einem kleinen Mini-Test zur Rede, den sie natürlich besteht, weil das eine, wie sagt, dieses eine ist Educated Guess und das andere ist einfach nur die Ringerlösung, die jeder, der, keine Ahnung, irgendeine Arztkrankenserie schon mal gehört hat, gesehen hat, sicherlich den Begriff schon mal gehört hat, insofern nicht so verwunderlich. Was viel interessanter ist, ist der weitere Verlauf dieser Geschichte. Dort sieht man nämlich einmal mehr, wie gut eigentlich Brian K. Vaughan das in der Hand hat, diese Geschichte, oder wie gut er auch Sachen platziert, die eben für das mehrmalige Lesen irgendwie gewinnbringend sind oder auch in unterschiedlichen Altersstufen, denn es gibt dann irgendwann einen Dialog zwischen ja, den beiden, also The Agent 355 und der Chefin, also der Agentin, wie auch immer man das nennen will. Und da wird nur so am Rande eben kurz angedeutet, also die Milizchefin ist so aufgewühlt, weil halt so viel Mist gemacht worden ist. Da wird ganz kurz eben die Jugoslawien-Krise angesprochen, da wird ganz kurz Japan angesprochen, die damals diese Zwangsprostitution im Zweiten Weltkrieg unterstützt hatten. Und das wird aber nicht ausgeufert, irgendwie so als, ah, ich weiß was, jetzt bringe ich das an, weil ich meine, ich gebe jetzt ungern also Negativbeispiele, aber zum Beispiel einer, der mir in Erinnerung geblieben ist, ist Thomas Finn, der hat diverse Bücher geschrieben, immer so ein bisschen horrorlastig. Das letzte, was ich glaube ich von ihm hatte, war Bermuda, oder war das glaube ich mal ganz extrem. Da hat man immer gemerkt, wenn er irgendwo was gelesen hatte, sei es in der Wikipedia oder irgendwas erfahren hatte, dann wurde das so ein wenig ausgewalzt und eben nicht nur mal so am Rande erwähnt, sodass man weiß, okay, der weiß das, sondern da wird das halt immer, ich weiß das und jetzt sage ich es euch auch nochmal. Also das ist halt echt, also bei Thomas Finn irgendwie gefühlt ein wenig nervig. Aber insgesamt halt trotzdem die Bücher so nebenbei zum Lesen ganz unterhaltsam. Und hier ist es halt bei Brian K. Vaughan eine ganz andere Nummer. Und dann werden die beiden, also Dr. Mann und Agent 355 zusammengeworfen in so einem Container und kommen sich ein wenig näher, im Sinne von emotional ein wenig näher, und man versucht da rauszukommen. Dann kommt halt der Showdown zwischen dem jungen Mädel und Jorek. Und ja, da wird gar nicht viel gezeigt, ne? Da ist dann nur zwei Waffen, die sich gegenüberstehen. Und dann hört man aus der Ferne, so cineastisch mäßig, also da sieht man das kleine Haus, also die kleine Werkstatt, und hört nur einen Schuss und man weiß nicht, was passiert ist. Und wir sehen dann im Stile von Rambo, wie sich Agent 355 dort freikämpft. Schön gemacht, actionlastig, und am Ende eben dann erklärt man das Cover, wobei halt nur eigentlich, naja gut, sind ein paar mehr Tote, aber das Cover von dieser Ausgabe wird halt aufgeklärt und verhält sich so, und aus irgendeinem Grund sagt aber Jorik nicht, dass er das eine Mädel erschossen hat, sondern dass die sich gegenseitig erschossen haben. Warum auch immer er da Skrupel hat, ich weiß es nicht. Er sagt halt auch, er wollte eigentlich gar kein, also er hat aus dem Apartment in New York keine Waffe mitgenommen, weil er dachte, die Mädels, da braucht man das nicht, und das, ja, und das hat dann doch. Und dann nochmal einen finalen Schritt zurück nach Kansas, hat so ein bisschen was von Der Zauberer von Oz, also hier Dorothy, die roten Schuhe, und die zurück nach Kansas will. Also jedenfalls, wir machen da einen Sprung zurück und wir sehen Natalia, die irgendwas hört, und dann kommt aber einer der Twins, die diese Forschung betreiben, an, und das Kind ist geboren worden, es ist ein Junge und er lebt und ist alles gut, und am Ende als Cliffhanger, wie wir wissen ja, ne, es ist dann so ein Mid-Season-Break bei Comics, also eine kleine Pause, taucht dann Hero auf und will wissen, wo ihr Bruder ist. Also netter kleiner Exkurs. Man will wissen, was passiert mit dem Jungen, dem männlichen Jungen, dem Baby. Was hat Hero da zu schaffen? Oder was ist ihre Mission jetzt? Die sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Trapper, also so eine, die halt so trampt. Rucksack, ne? Backpacker. Großartig immer noch. Wie gesagt, konnte mich an den Teil nicht mehr so richtig erinnern. Hab auch so eine dunkle Vorstellung, wie es weitergeht. Aber bin voll drin und freue mich tatsächlich jede Woche neu auf dieses nächste Heft. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und denkt dran, Ausgabe 23 heißt, es gibt nur 22 Besprechungen der anderen Hefte vorher, jeweils zu finden im Podcast der aktuellen Woche im Anhang. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.